Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, die Verse 14 bis 16. Heute geht es in der Predigt um den 14. Vers. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. In zwei sehr eindrucksvollen Bildern beschreibt unser Herr Jesus im Anschluss an die Seligpreisungen die hohe Bedeutung der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Zunächst spricht er von der Salzkraft und dann von der Leuchtkraft der Gläubigen. Und an den letzten Sonntagen war es uns um das Salz der Erde zu tun. Heute Morgen geht es um das Licht der Welt, wobei Jesus zu diesem Thema zwei Beispiele gebraucht, das von Jerusalem, der Stadt auf dem Berge, und das von einer Lampe. In dem einen Fall kann das Licht nicht verborgen sein und im anderen Fall darf das Licht nicht verborgen bleiben. Ähnlich wie bei dem Bild vom Salz, das Jesus zuvor gebraucht hat, ihr seid das Salz der Erde, zeigt uns auch dieses Bild vom Licht den schlimmen und verwerflichen Zustand dieser Welt. Fäulnis und Finsternis kennzeichnen das Wesen dieser Welt. Nun könnte die Frage aufkommen, zeichnen wir hier nicht ein zu düsteres Bild von der Welt? Gibt es denn nicht auch viel Schönes, viele Dinge, an denen man sich erfreuen kann? Wir denken an die Wunder der Schöpfung, über die man immer wieder staunen kann. Wer sie erforscht, so sagt der Psalmist im Psalm 111, der hat Freude daran. Und auch die Heidenvölker, die im Laufe der Geschichte das Licht des Wortes Gottes nicht hatten, hat Gott, wie Paulus in Lystra sagt, mit guten Gaben geschenkt und hat ihre Herzen mit Freude erfüllt. Oder denken wir daran, wie der weise König Salomo die jungen Menschen dazu ermuntert, sich ihrer Jugend zu erfreuen. Erfreue dich, Jüngling, und sicherlich sind da auch die Mädchen mit eingeschlossen, erfreue dich oder erfreut euch eure Jugend. Also nicht alles, was der Mensch auch ohne Gottes Wort in dieser Welt genießt, ist an sich sündig und damit finster. Gott lässt seine Sonne scheinen über Gute und Böse, über Gerechte und Ungerechte, sagt der Herr Jesus. Und doch, obwohl es also vieles gibt in dieser Welt, was auch der natürliche Mensch, der nicht wiedergeborene Mensch, ohne jetzt zu sündigen, konkret zu sündigen, genießen kann, obwohl es vieles gibt in dieser Welt, an schönen und erfreulichen Dingen, so müssen wir doch mit dem Propheten Jesaja sagen, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Die Welt wird beeinflusst von satanischen Mächten, die in der Finsternis herrschen. Davon schreibt der Apostel Paulus im Epheserbrief, im 6. Kapitel, im Zusammenhang mit der Waffenrüstung. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Diese Tatsache berücksichtigen wir als Gläubige viel zu wenig. Das hängt damit zusammen, dass wir daran glauben, dass Gott souverän ist in seinem Handeln und alles unter Kontrolle hat in dieser Welt. Und das stimmt ja auch, das ist ja auch richtig, ist ein großer Trost für uns alle. Und doch lässt Gott dem Satan eine gewisse Freiheit als Handlanger, so könnte man sagen. eine gewisse Freiheit, um sein Unwesen zu treiben. Er beeinflusst diese Welt. Paulus nennt ihn auch den Fürsten dieser Welt. Und hier wird uns gesagt, dass die Herren dieser Welt, also die dämonischen Mächte in dieser Finsternis herrschen, die bösen Geister unter dem Himmel. Von daher wird also diese Welt, die Gott so herrlich geschaffen hat, seit dem Sündenfall beherrscht. Die Menschen leben trotz aller natürlichen Freude, die sie haben, in Unwissenheit über Gott. Ihr Verstand ist verfinstert, so schreibt Paulus ebenfalls im Epheserbrief. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Das hat natürlich Folgen auch, die offensichtlich sind. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Dazu schreibt Paulus auch etwas im Römerbrief, im 13. Kapitel. Er spricht von den Werken der Finsternis. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Jetzt kommt er auf die Werke der Finsternis zu sprechen, in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader, das heißt in Streit und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Man könnte dem noch einen ganzen Lasterkatalog hinzufügen. Die Bibel ist voll davon, wenn es darum geht, das Wesen dieser Welt zu beschreiben und auch die Werke der Finsternis zu nennen. Johannes spricht in seinem ersten Brief vom Hass und schreibt dazu, dass wer seinen Bruder hasst, noch in der Finsternis lebt. Hass gehört also zu dem Bereich der Finsternis. In dieser Finsternis ist die Welt völlig orientierungslos. Sie weiß nicht, wo sie hingeht. Johannes Kapitel 12, da sagt der Herr Jesus, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Das heißt, er ist völlig orientierungslos. Ja, das möchte man auch sagen für die Regierenden in dieser Welt, auch in unserem Lande. Sie sind ratlos, weil sie den nicht haben wollen, der von sich sagt, er sei der wunderbare Rat, er sei derjenige, der allein die Weisheit hat. Den wollen sie nicht haben, also sind sie ratlos. Und sie sind orientierungslos. Sie sind blind dafür, dass sie sich auf den Abgrund zubewegen. Das ist also das Wesen dieser Welt und die Folgen davon. Und gegen Ende dieses Zeitalters werden die geistlichen und moralischen Zustände so schlimm werden, dass man sich heute schon darüber wundert, dass Gott in seinem endgültigen Gerichtshandeln noch nicht eingegriffen hat, dass diese Welt überhaupt noch besteht. Das ist ein Wunder der Gnade Gottes. Das hängt mit seiner unendlichen Geduld zusammen. Er wartet und wartet, dass Menschen noch Buße tun. Das ist ja in unserer Zeit noch möglich, dass Menschen zurechtkommen. Und während dieser Zeit reift allerdings auch all das Böse in dieser Welt aus zum Gericht. Und wir leben in einer Zeit, in der man mehr und mehr aus der Finsternis Licht macht und aus dem Licht Finsternis. Also all diese Dinge verkehrt. Die Dinge verkehrt, die im Wort Gottes so klar und deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Man braucht im Grunde genommen gar nicht viel darüber zu sprechen. Diese Fakten, mit denen man es täglich zu tun hat, sprechen für sich. Also, es stimmt, was die Bibel sagt, und sie zeichnet kein gutes Bild von dieser gefallenen Welt. Sie ist voller Finsternis. Das Wesen dieser Welt ist dunkel. Bei all dem Schönen, das es noch gibt, auch in der Natur, der Schöpfung, beobachten wir ja die Folgen des Sündenfalls. Wer in diesem Jahr die Vögel gefüttert hat, der hat auch etwas sehen können davon, was Futterneid bedeutet. Ja, unter den Vögeln, wie sie sich zanken. Das ist eine Folge des Sündenfalls. Deshalb, so sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 8, sehnt sich die ganze Schöpfung nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Denn dann wird das ein Ende haben. Wenn der Jesus Christus wiederkommt und auch seine Gemeinde vollendet, dann wird auch die ganze Schöpfung aufatmen können. Dazu gehört alles, was zu dieser Schöpfung gehört. Das Organische und auch das Anorganische. Also diese Welt ist zwar schön auf der einen Seite, noch schön, wir entdecken noch viel Schönes in dieser Welt, aber auf der anderen Seite müssen wir ganz nüchtern sagen, sie ist durchdrungen von Finsternis, von gottlosen Wesen. Und auf diesem dunklen Hintergrund leuchtet nun das Bild vom Licht in seiner ganzen Strahlkraft auf. Der Herr Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und die Betonung liegt auf diesem ersten Wort, ihr. So haben wir es auch festgestellt bei der Aussage, ihr seid das Salz der Erde. Ihr, das ist im Grundtext betont. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Die Juden hielten sich selbst für das Licht der Welt. Wie Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 2, da heißt es, wenn du dich aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei, jetzt kommt es, und maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast. Und dann kommt der Vorwurf, du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht, du predigst, man solle nicht stehlen und du stehlst und so weiter. Also, du maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind. Und grundsätzlich war das für das Volk Israel ja auch der göttliche Auftrag. Und wenn Paulus hier diesen Ausdruck gebraucht, du maßt dir an, dann bedeutet das eben nicht, dass sie diesen Auftrag niemals gehabt hätten. Dass sie sich etwas angemaßt hätten, was Gott ihnen gegeben hatte als Auftrag, sondern sie haben das verkehrt in eine Selbstherrlichkeit, in eine Arroganz. Sie traten auf und fühlten sich besser als die Heiden und lebten doch nur selbst von dem Licht, das Gott ihnen im Wort Gottes im Gesetz geschenkt hatte. Das sollten sie weitergeben, sollten sich nicht erheben über die anderen Völker, sondern ihnen dienen, ihnen ein Licht sein. Und weil sie darin versagten, schreibt der Apostel Paulus, ihr maßt euch an. Ein Leiter der Blinden und ein Licht derer zu sein, die in Finsternis sind. Sie, die das Licht des Wortes Gottes besaßen und diese Funktion hatten, Licht der Welt zu sein, sie versagten gänzlich als Folge von Arroganz und Selbstgerechtigkeit. Nun hat die Gemeinde Jesu diese Funktion übernommen. Gläubige aus Juden und Heiden, aus Nichtjuden. Es handelt sich auch hier wiederum um eine gewaltige Aussage. die der Herr Jesus Christus über alle macht, die zu ihm gehören. Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind, die wir hier versammelt sind, das Licht der Welt, das Licht in Wuppertal und darüber hinaus. Das ist eine gewaltige Aussage, die Jesus hier macht. Das bedeutet, dass diese Welt ohne die Gemeinde Jesu gar nicht existenzfähig ist. Das darf man nicht laut sagen, ne? Dann wird es heißen, ihr seid aber enorm von euch eingenommen, überheblich, arrogant. Aber wenn man bedenkt, woher wir unser Licht beziehen und dass es aus Gnaden uns zuteil geworden ist, dann fällt das weg. Wo bleibt der Ruhm? Der Ruhm fällt weg, der Ruhm für uns. Gott allein gebührt der Ruhm. Also ohne, es bleibt dabei, ohne die Gemeinde Jesu ist diese Welt nicht existenzfähig. Ich erinnere noch einmal an den lateinischen Ausspruch, die alten Römer pflegten zu sagen, nichts ist so nützlich wie die Sonne, also das Licht und das Salz. Und wir haben es vielleicht schon einmal beobachtet, wie sich eine Pflanze mit der Zeit dem Sonnenlicht zuwendet. Ohne Licht gibt es kein Leben und das gilt auch für uns ganz persönlich. Und so ist die Gemeinde Jesu im Blick auf die Erkenntnis Gottes und ihre moralische Entwicklung für diese Welt absolut unentbehrlich. Gäbe es die Gemeinde Jesu nicht, dann hätte diese Welt längst aufgehört zu existieren. Diese Welt ist nicht wegen der Erleuchtung durch die sogenannte Aufklärung bisher vor dem Untergang verschont geblieben, nicht wegen der wissenschaftlichen Fortschritte, die sie gemacht hat, sondern diese Welt existiert deshalb noch, weil Gott sich noch nicht aus ihr zurückgezogen hat. Vielmehr ist er in seinen Jüngern und in seinen Jüngerinnen als das Licht der Welt gegenwärtig. Und nun sagt Jesus nicht, ihr sollt das Licht der Welt sein, sondern er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Da kommen wir noch einmal zurück auf den Epheserbrief, auf das 5. Kapitel. Und da macht der Apostel Paulus eine ähnliche Aussage in Vers 8. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Das ist eine erstaunliche Aussage. Paulus sagt hier nicht, ihr habt finstere Dinge getan, sündige Dinge getan, sondern ihr wart Finsternis, durch und durch. Das ist der Zustand des natürlichen Menschen, ohne Christus. Wenn er nicht von Neuem geboren ist, dann ist er, das ist sein Sein, sein ganzes Wesen, dann ist er Finsternis. Das bezieht sich nicht nur auf moralisch ungute Dinge oder Charakterzüge, die wir haben, sondern das bezieht sich auch auf die moralisch angenehmen Seiten unseres Charakters. Alles steht unter dem Fluch Gottes. So angenehm das sein kann im mitmenschlichen Miteinander, auch ohne Christus, wenn Menschen sich ordentlich und anständig benehmen. Das ist eine schöne Sache, wenn sie versuchen, Frieden untereinander zu halten und dergleichen. Aber in der Beziehung zu Gott steht das alles unter dem Gericht Gottes. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Und das war das Verhängnis im Leben eines Sauls, der das Beste vom Amalek verschonte. Die besten Rinder, die besten Schafe. Alles stand unter dem Gericht Gottes. Alles, was Amalek betraf, auch das Beste, was Amalek hatte, stand unter dem Gericht Gottes. War von Gott her verflucht. Und so ist es auch mit unserer Natur. Auch die sogenannten Schokoladenseiten unseres Wesens, die wir von Natur aus haben, eine natürliche Freundlichkeit, eine natürliche Geduld, eine natürliche Demut, eine natürliche Fürsorge. All diese Dinge, die an sich angenehm sind und die wir ja auch an sich nicht verwerfen, stehen in der Beziehung zu Gott unter dem Fluch, unter dem Gericht Gottes. Das ist wichtig, dass man das erkennt. Ganz wichtig, entscheidend wichtig. Der ganze Mensch ist in sich selbst verdorben. Ob er nun gut ist oder ob er offensichtlich böse ist, er ist durch und durch verdorben. Denn auch in seinem Gutsein wollen und in seinem Gutsein sucht er letztlich nur sich selbst. Hier geht es um das Verhältnis zu Gott. Der Mensch kann auch in seinem Gutsein vor dem lebendigen, heiligen Gott nicht bestehen. Manche haben das nicht erkannt. Sie machen Sünden immer nur fest an moralischen Fehlverhalten. Aber das ist verkehrt. Der Mensch ist ein Sünder nicht dadurch, dass er sich hier und da falsch verhält, offensichtlich sündig verhält. Von diesen Werken haben wir ja auch etwas gehört vorhin. Sondern der Mensch ist deshalb ein Sünder, weil seine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist, grundsätzlich. Ich habe in der Vergangenheit schon mal das Bild gebraucht von einem Pfannkuchen. Wenn wir da 7 Eier reintun in diesen Teig, ich bin ja keine Hausfrau, aber die Hausfrauen unter uns, sie wissen Bescheid. Sagen wir mal 7 Eier. Und eins davon ist faul. Dann ist der ganze Teig verdorben. Und so ist es bei uns. Der ganze Mensch ist verdorben. Vom Scheitel bis zur Sohle sagt das Wort Gottes nichts Gutes an euch. Wenn du das nicht erkannt hast für dich selbst, zumindest das akzeptierst, weil Gottes Wort es so sagt, auch wenn du es persönlich nicht empfindest, dann fehlt dir Entscheidendes, auch im Blick auf das Verständnis der Gnade Gottes in Christus Jesus. Denn einen ganzen Heiland gibt es nur für einen ganzen Sünder. Oder um es dann positiv auszudrücken, wir sind ein ganzer Sünder und brauchen einen ganzen Heiland. Und den haben wir in Christus Jesus. Aber der wird mir erst da kostbar, wo ich das erkannt habe, wie verdorben ich bin in meinem Innersten. Ich begehre das, was ich begehre, nicht für Gott, sondern für mich selbst. Deshalb sprachen die Reformatoren auch vom sogenannten Heilsegoismus. Wer will schon gerne in die Hölle? Nicht einmal die Ungläubigen möchten gerne in die Hölle. Zumindest die meisten nicht. Sei denn, sie stellen sich in frecher Weise darüber und drücken das auch in bestimmten Liedern aus. Highway zur Hölle, Hochweg hin zur Hölle, gibt es ja dieses Lied in der Popszene. Es geht darum, dass wir das begreifen, dass wir durch und durch verdorbene Menschen sind, die sich immer nur selbst suchen. Oder begehrst du, was du begehrst, an guten Dingen? Begehrst du sie für Gott? Ich spreche von den guten Dingen. Begehrst du sie wirklich für Gott? Wenn du sie nicht für Gott begehrst, für wen begehrst du sie dann? Für dich selbst. Das ist purer Egoismus. Warum willst du nicht in die Hölle kommen? Weil du nicht leiden möchtest. Oder geht es in erster Linie wirklich um die Verherrlichung Gottes? Willst du deshalb nicht in die Hölle, weil Gott dadurch verunehrt wird? Wir merken, diese Fragen sind von existenzieller Bedeutung für unser geistliches Leben. Aber manche stellen sich diese Fragen gar nicht. Und wenn sie mal aufkommen, dann werden sie schnell verdrängt. Und dann stülpt man darüber schnell die Gnade, die ja alle Schwächen zudeckt. Nein, wir müssen uns dem stellen. Also, Paulus sagt hier, ihr waret Finsternis. Nicht ihr habt finstere Dinge getan. Ihr waret durch und durch finster. Und jetzt kommt die positive Seite. Und das ist doch Herrlichkeit. Das ist doch Evangelium. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Nicht ihr sollt es sein. Oder ihr tut Dinge und darum habt ihr Leuchtkraft. Sondern ihr seid Licht in dem Herrn. Genau das deckt sich mit dem, was der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt. Ihr seid es. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist nun die neue Stellung, die wir haben vor Gott. In dem Herrn, in Christus. Also nicht aus uns selbst heraus. Dieses Licht sind wir ausschließlich aufgrund unseres Einsseins mit dem, der von sich sagen konnte, ich bin das Licht der Welt. Wir sind es in ihm, und zwar hundertprozentig, hundertprozentig. Man sagt, dass bei einem Glühwürmchen 100% der Energie in Licht umgesetzt wird. An sich kann man das von keinem Christen sagen, auch nicht von der Gemeinde Jesu insgesamt. 100% Leuchtkraft, zumindest nicht, wenn wir unseren Wandel betrachten. Paulus fährt ja fort, indem er sagt, lebt als Kinder des Lichtes. Ihr seid Licht, nun lebt dementsprechend. Aber das Leben als Licht in dieser Welt, das ist, das wissen wir, immer eine unvollkommene Angelegenheit, niemals 100%. Der Einzige, der das von sich sagen konnte, der die Lichtgestalt in Person war, ist unser Herr Jesus Christus. Er war hundertprozentig. Deshalb konnte er sagen, ich bin das Licht der Welt. Er war es auch. Göttliche Lichtgestalt. Aber die Gemeinde Jesu, und das ist mir jetzt sehr wichtig, dass wir das nochmal begreifen, und in letzter Zeit sind wir immer wieder darauf zu sprechen gekommen, die Gemeinde Jesu hat nun in ihm und durch ihn Teil an dieser Lichtherrlichkeit Gottes und der Lichtherrlichkeit unseres Herrn Jesus. Und jetzt müssen wir das dick unterstreichen, 100% in der Rechtfertigung. In der Heiligung und im Dienst für Gott ist das alles sehr mangelhaft. Aber in der Rechtfertigungsgnade sind wir hundertprozentig Licht in dem Herrn. 100%. Warum? Weil seine Lichtherrlichkeit uns zugerechnet wird durch den Glauben. Wir sprechen ja immer wieder von einer zugerechneten Gerechtigkeit. Meine Finsternis wurde am Kreuz auf Golgatha dem Herrn Jesus Christus zugerechnet. Und seine Lichtherrlichkeit wird mir zugerechnet. Das ist sein göttliches Leben, das mir zugerechnet worden ist. Und das ist eine hundertprozentige Gerechtigkeit vor Gott, sonst könnte ich einmal vor Gott nicht bestehen. Wenn du nicht eine hundertprozentige Gerechtigkeit hast vor Gott, kannst du vor ihm nicht bestehen. Deshalb ist die Rechtfertigungsgnade so wichtig, weil wir hier festen Boden unter den Füßen haben. Es geht also hier nicht in erster Linie um ein Tun, sondern es geht in erster Linie um ein Getan. Da unterscheidet sich Religion vom christlichen Glauben. In der Religion heißt es immer tun. Im christlichen Glauben heißt es zunächst und ausschließlich zunächst einmal getan. Nun könnte jemand denken, na, betonen wir das nicht zu viel? Muss man das immer und immer wieder betonen? Muss man immer wieder auf die Rechtfertigungsgnade zu sprechen kommen? Nun, die Heiligung kommt ja bei uns nicht zu kurz. Das kann man nicht sagen, dass hier über Heiligung überhaupt nicht gesprochen wird. Aber warum betonen wir das so stark, sodass man sagen könnte, wir überbetonen diese Seite geradezu? Nun, erstens hat es Zeiten gegeben, in denen diese Betonung in ganz besonderer Weise wichtig war. Zum Beispiel die Zeit des Mittelalters. Was war Luther wichtig? Die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Sie wurde auf den Leuchter gestellt. Und zwar immer und immer und immer wieder. Deshalb können wir heute sagen, es hat niemanden gegeben in der Geschichte, abgesehen einmal vom Apostel Paulus, der das Zentrum des Evangeliums, dass wir gerecht sind durch den Glauben an Christus, gerecht vor Gott, eine hundertprozentige Gerechtigkeit haben in ihm, der das so klar und deutlich gesehen hat, wie Luther. Und einer, der auf seinen Schultern stand, war Rosenius, denn es gibt keinen, der Luther wiederum so gut verstanden hat wie Rosenius. Also lest Rosenius. Besorgt euch das Seelenbrot von Rosenius, Andachtsbuch, lest da drin. Da geht es um Rechtfertigung, auch um Heiligung, aber in der Hauptsache um Rechtfertigung. Also es gibt Zeiten, die so finster sind, dass diese Wahrheit in ganz besonderer Weise betont werden muss. Aber im Grunde genommen gilt es für den Verlauf der gesamten Kirchengeschichte. Und ihr wisst das, dass nicht lange nachdem der Apostel Paulus heimgegangen war und seinen Dienst hier auf dieser Erde quittiert hatte, wenige Jahrzehnte danach das Evangelium in der Gemeinde Jesu nicht mehr klar war. Betont wurde Hingabe, ganz radikale Hingabe bis zum Märtyrertod, aber das Fundament, dass Gott in Christus Jesus uns eine vollkommene Gerechtigkeit erwirkt hat, durch sein Leiden und Sterben und durch sein Auferstehen, das ist ja die zweite Seite seiner Gerechtigkeit, dass uns sein Leben zugerechnet wird. Nicht nur die Sühne, sondern auch sein Leben wird uns zugerechnet. Das war nicht mehr klar. Rechtfertigung stand mehr am Ende eines heiligen Lebens als am Anfang des Glaubenslebens. Und die Folge davon war, dass man in mancherlei Weise in die Irre ging, zum Beispiel, dass man sich aus dem weltlichen Leben, aus bestimmten Arbeitsgebieten beispielsweise, zurückzog. Man sagte, das ist Welt, damit wollen wir nichts zu tun haben. Ne? Das Fundament war nicht mehr klar, die Rechtfertigungsgnade war nicht mehr klar. Aber alles andere wurde stark betont, Heiligung, Dienst für Gott, mit letzter radikaler Hingabe. Was war die Folge davon im Laufe der Zeit? Die Folge davon war, dass man mit der Zeit nicht nur das Fundament verlor, sondern dass man auch ungesetzlich wurde. Das ist ganz interessant, das ist höchst interessant. Das Leben aus der eigenen Kraft, das Leben aus dem eigenen Vermögen, vom Gesetz herkommend und nicht vom Evangelium herkommend, führte in die Gesetzlosigkeit hinein. Also man verlor zunächst das Fundament, die Gnade allein. Man bemühte sich, setzte sein ganzes Leben daran, dem Herrn Jesus nachzufolgen, wie man das meinte und nannte. Und das wiederum führte zu einer Gesetzlosigkeit. Und darum ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir dieses Zentrum des Evangeliums immer und immer wieder betonen. Warum? Weil wir hier mit Gott in Ordnung sind. Wenn du auf deine Heiligung schaust, dann kannst du nicht wissen, ob du mit Gott in Ordnung bist, oder? Hast du in den Stunden heute Morgen schon vollkommen und perfekt gelebt, nur für Gott? Alles nur für ihn begehrt? 100%ig geliebt? All den Menschen, denen du heute Morgen begegnet bist hier, 100%ige Freundlichkeit und Fürsorge entgegengebracht? Willst du dich darauf verlassen, in deinem Verhältnis zu Gott? Ist davon dein Friede mit Gott abhängig? Stärkt das deine Gewissheit? Friede mit Gott ist abhängig davon, dass ich vollkommen gerecht bin vor Gott. Und die Gerechtigkeit habe ich 100%ig in Christus. Und das bedeutet, dass ich 100%ig von der Gerechtigkeit her gesehen, von der stellvertretenden Gerechtigkeit Christi her gesehen, 100%ig Licht bin. 100%ig. Auch wenn es im Wandel hier und da sehr, sehr schwach aussieht. Nur von daher bin ich dann auch in der Lage und habe die Kraft, ein geheiligtes Leben zu führen und Fortschritte zu machen in der Heiligung. Aber verlassen kann ich mich nur auf das Fundament, niemals auf meine Heiligung. Das ist meine Kraftquelle. Von daher kommt man, woran liegt das denn eigentlich, dass man so sehr dazu neigt, dieses Fundament aus den Augen zu verlieren? Und mehr von dem zu leben, was man tut, als von dem, was Gott in Christus getan hat. Woran liegt das? Nun, weil der Mensch sich immer wieder an dem Sichtbaren orientiert. Und Heiligung hat etwas zu tun mit dem Sichtbaren, mit den Auswirkungen der Glaubensgerechtigkeit, mit den sichtbaren Auswirkungen, mit dem Verhalten. Und wir sind Menschen, die gerne im Schauen leben. Und wenn das dann funktioniert und klappt und alles ist schön und gut gelaufen, dann sind wir oben auf, dann haben wir Frieden, meinen ihn zumindest zu haben, dann denken wir, alles sei in Ordnung in unserem Verhältnis zu Gott. Aber das ist nicht das Fundament, ihr Lieben. Davon kannst du nicht ableiten, ob alles in Ordnung ist. Aber wenn ich weiß, Gott hat mir in Christus Jesus eine hundertprozentige Gerechtigkeit geschenkt, dann weiß ich, es ist alles in Ordnung zwischen Gott und mir. Und dann lebe ich im Glauben. Dann lebe ich im Glauben, denn das kann ich nicht sehen. Einer unserer alten Brüder pflegte schon mal zu fragen, zeige mir mal deine Gerechtigkeit. Wenn ich euch jetzt fragen würde oder bitten würde, zeige mir doch mal deine Gerechtigkeit, dann müsstest du sagen, die kann ich dir nicht zeigen. Die ist in Christus verborgen. Das ist eine unsichtbare Sache. Es ist eine Glaubensangelegenheit. Ich verlasse mich darauf, dass Gott in seinem Wort sagt, dass ich durch das Blut Jesu und durch sein Leben vollkommen gerecht bin vor Gott. Das bezeugt mir das Wort, das habe ich im Glauben. Auswirkungen hat das tatsächlich im sichtbaren Bereich hier und da. Sollte es zumindest haben. Dazu kommen wir dann in Kürze noch. Wenn es um den anderen Teil dieser wunderbaren Verse geht, ihr seid das Licht der Welt. Und weil wir es sind, darum geht es ja heute Morgen, kann die Gemeinde nicht verborgen bleiben. Sie kann nicht verborgen bleiben. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du Teil hast an Christus als deinem Licht, an dem Licht der Welt, weil du in ihm eine Lichtgestalt bist, und zwar hundertprozentig durch den Glauben an seine Gerechtigkeit, dann kannst du, ob du willst oder nicht, um es mal so zu formulieren, du kannst nicht verborgen bleiben. Nein, du kannst es nicht. Deine Existenz, auch wenn du nichts tun würdest, gar nichts. Und manche können ja auch nichts mehr tun. Die sitzen zu Hause und sind krank und können nichts mehr tun. Und haben dann auch noch Anfechtungen, ja, wenn ich doch noch mehr tun könnte für den Herrn Jesus. Manche können sogar nicht mehr beten. Hofacker ist es zeitweise so ergangen. Er hatte eine Kopferkrankung. Und er war manchmal nicht mehr in der Lage, ein Gebet zu sprechen. Und dann hat er gesagt, das geschieht darum, dass ich mich einzig und allein auf die Gnade Jesu verlasse, auch nicht mehr auf meine Gebete. Nicht, dass seine Gebete nicht Auswirkungen hatten, aber verlassen dürfen wir uns nicht auf unsere Gebete als auf eine Leistung. Und da wird uns der Boden weggezogen, da haben wir nichts mehr im sichtbaren Bereich, haben alles im Glauben. Das wird sich aber dann auswirken, in der einen oder anderen Weise. Da können wir ganz sicher sein. Und wenn wir es nicht sehen, das ist ja auch manchmal ganz gut, dann sehen es andere und merken es andere. Und vor allen Dingen Gott selbst. Kann nicht verborgen bleiben. In einem Buch über Israel las ich folgende Beschreibung. Am schönsten und eindrucksvollsten ist die Fahrt nach Jerusalem von Tel Aviv oder dem Ben-Gurion-Flughafen aus über die Autobahn Nummer 1. Sie führt zunächst durch die fruchtbare Sharon-Ebene, dann durch das geschichtsträchtige Tal Ayalon. Bei Sha'ar HaGai, dem Tor des Tales, beginnt eine atemberaubende Fahrt auf einer teilweise sehr kurvenreichen Strecke durch die judäischen Berge hinauf in das rund 800 Meter hochgelegene Jerusalem. So habe ich gelesen. Jerusalem, die Stadt auf dem Berge. Und so geht man auch heute noch hinauf nach Jerusalem. Im Altertum muss das ein besonderer Anblick gewesen sein, wenn man sich dieser Stadt näherte, über der der Strahlenglanz des Tempelgoldes zu sehen war, ein wunderbarer, ein herrlicher Anblick. Deshalb wird Jerusalem die goldene Stadt genannt. Und an diese Stadt denkt der Herr Jesus, wenn er sagt, es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Genauso wenig wie diese Stadt Jerusalem verborgen bleiben konnte, die immer sichtbar war, Genauso kannst du unmöglich verborgen bleiben in dieser Welt und vor den Augen der Welt, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du wirklich und wahrhaft zu Jesus gehörst und von dem herkommst, was er auf Golgatha und in der Auferstehung für dich getan hat. Das ist also das Bild, das Jesus hier gebraucht. Er vergleicht seine Jünger mit dieser Stadt auf dem Berge, indem er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Die Juden sagten, dass Jerusalem das Licht für die Heiden sei. Jesus sagt, das Licht für die Heiden seid ihr, meine Jünger. Und so wird es bereits im Alten Testament angekündigt. Wir beziehen es zunächst auf den Herrn Jesus, auf seine Person und dann eben auch in ihn und durch ihn auf die Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden. Die Gemeinde als das Licht kann in dieser Welt nicht verborgen bleiben, weil sie das Licht der Welt ist. Ihr seid. Das ist der feste Stand, den wir in dieser Welt haben. Das ist keine Selbstherrlichkeit. Das ist auch nicht Selbstbewusstsein. Wir haben ja nichts dagegen, wenn jemand ein gesundes Selbstbewusstsein hat. Das ist auch für Kinder sehr wichtig, gerade in unserer Zeit. Das ist an sich nichts Verkehrtes, nichts Sündiges oder dergleichen. Aber es geht für uns nicht um Selbstbewusstsein, sondern um Christusbewusstsein. Es geht nicht um Selbstherrlichkeit, sondern es geht um Christusherrlichkeit. Darum geht es. Und das ist unser fester Stand in dieser Welt. Da stehen wir fest und unbeweglich. Auf dem Boden, von dem die Schrift sagt, es ist der Fels. Und das heißt im Hebräerbrief, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest wäre. Willst du ein festes Herz haben? Ein festes Herz? Wodurch? Nicht durch Speisegebote oder dergleichen, sagt der Hebräerbrief, sondern wodurch? Sondern durch Gnade. Durch Gnade kriegst du ein festes Herz. Indem du dein Vertrauen auf nichts anderes setzt, als auf die Gnade Gottes in Christus Jesus. Da hast du Teil an seiner Lichtherrlichkeit, hast einen festen Stand in dieser Welt und von da aus darfst du dann auch dein Umfeld erleuchten. Das ist ein großer Trost für uns, gerade dann, wenn wir wegen unseres mangelhaften Lebens in der Nachfolge Jesu angefochten sind. Wer sind wir schon? Was richten wir aus als Teil der Ortsgemeinde hier in Wuppertal? Nun, das Licht, das wir sind in Christus, kann auch hier bei uns nicht verborgen bleiben. Kann nicht. Unmöglich. Nicht da, wo du hingestellt bist von Gott, kann es nicht verborgen bleiben. Es geht Lichtkraft von uns aus, auch wenn wir nur eine so kleine Lichtquelle sind. Wir haben aber eine große Lichtquelle. Wir selbst sind nur eine kleine. In Christus Jesus, von der Gerechtigkeit her eine hundertprozentige, aber in der Praxis, in der Heiligung eben doch ein schwaches, kleines Licht. Aber wenn wir hier alles verdunkeln würden, und ich würde hier vorne ein Streichholz anzünden, dann gäbe uns dieses Streichholz, das Licht, das von diesem Streichholz ausstrahlt, Orientierung. Ein kleines Licht reicht schon aus, um in deinem Umfeld den anderen Orientierung zu vermitteln. Und so wollen wir in Zeiten der Anfechtung immer wieder an das denken, was wir in Christus durch sein vollbrachtes Erlösungswerk sind. Er hat uns versetzt, so schreibt Paulus im Kolosserbrief, aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden heißt nicht nur, dass unser Herr unsere finstere Natur mit ans Kreuz genommen hat, sondern dass wir auch teilhaftig sind seiner Lichtherrlichkeit. Das gibt uns dann Zuversicht und auch Kraft, auch den zweiten Teil des Bildes, den wir ja heute nicht berücksichtigt haben, den zweiten Teil dieses Bildes vom Licht zu beherzigen. Da geht es darum, dass wir unsere Verantwortung in unserem Verhalten wahrnehmen und dass die Werke Gottes, Johannes 9, offenbar werden. Denn das Licht kann nicht verborgen bleiben, aber es darf auch nicht verborgen bleiben. Damit machen wir dann in Kürze, so Gott will, Fortsetzung. Amen.